SWR Kultur. Gast vor acht.
Ein Geflügelschlachthof, eine kleine Stadt im niedersächsischen Emsland und sechs sehr unterschiedliche Menschen, die sich begegnen. In Nawa Ibrahimis drittem Roman und Federn überall geht es aber nicht nur um Hündchen, sondern um große Themen wie Migration, Identität und das Leben in der Leistungsgesellschaft. Heute Abend bekommt Nawa Ibrahimi für diesen Roman in Stuttgart den Peter-Horwath-Literaturpreis verliehen. Davor sprechen wir aber noch mit ihr, denn sie ist heute unser Gast vor acht. Guten Abend.
Hallo, guten Abend, danke.
Wir haben ja gerade schon gehört, der neue Roman und Federn überall, der spielt sich stellenweise an einem Geflügelschlachthof ab und handelt auch unter anderem von Menschen, die dort arbeiten. Können Sie dann noch Hähnchen essen?
Also ich habe vorher schon versucht, meinen Fleischkonsum zu minimieren. Phasenweise ist mir dann noch ein bisschen schwerer gefallen, aber eigentlich nicht so viel mehr als vorher. Also ich achte eh schon drauf und seit dem Roman vielleicht noch ein ganz bisschen mehr.
Und wie sind Sie auf dieses Setting gekommen, Geflügelschlachthof?
Ja, über Umwege eigentlich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich sehr für Tierschutz an sich oder für Tiere interessiert hätte. Es war eher wirklich, dass ich vor einigen Jahren, also wirklich schon 7, 8 Jahre her ist es, glaube ich, von einer Krankheit erfuhr, die Masthähnchen befällt. Mhm. Und diese Krankheit nennt sich Wooden Breast, also verholzte Brust oder holzige Brust. Und dabei verholzt eben das Brustfleisch. Und das liegt vermutlich daran, dass die Industrie die Masthühnchen so gezüchtet hat, dass sie eben schnell wachsen, vor allem eben das Brustfilet oder die Brust. Und als ich Wooden Breast hörte, wusste ich damals eigentlich schon, das werde ich irgendwann zur Literatur verarbeiten, weil ich das einfach so metaphorisch fand. Also verholzte Brust, ich konnte mir das auch gleich so richtig physisch vorstellen und das hat irgendwie einen Nerv bei mir getroffen. Und so bin ich eigentlich bei den Hühnern gelandet, also über Umwege und vielleicht sprechen wir da eh gleich nochmal drüber, aber es war jetzt gar nicht so mein Ziel, die Fleischindustrie ins Visier zu nehmen oder zu thematisieren. Es ging wirklich von den Wooden Breast aus.
Ja, im Roman begegnen wir sechs Protagonisten, Protagonistinnen, die ganz unterschiedliche Hintergründe haben. Und eine davon ist Sonja. Mhm. Die ist alleinerziehende Mutter und ihre Aufgabe ist es ja quasi, die Hähnchenbrüste am Fließband auf dieses Wooden Breast Syndrom abzutasten. Jetzt meinten Sie gerade, das ist so eine Metapher, die Ihnen gleich gefallen hat, wo Sie davon gehört haben. Wofür steht denn das Wooden Breast im Roman?
Ja, für mich steht das dafür, dass wir, also die Protagonistinnen im Roman, aber vielleicht auch wir so als Gesellschaft oder wir Einzelne, zunehmend das Gefühl haben, verhärten zu müssen oder uns abschotten zu müssen vom Leid anderer, nicht mehr so empathisch sein zu können, schauen zu müssen, wo wir selbst bleiben. Also das sind all diese Glaubenssätze, die so ein bisschen, die ja auch in den letzten Jahren, auch durch das, was weltpolitisch passiert, meines Erachtens immer stärker geworden sind. Und ja, dafür steht diese Wooden Breast, also einerseits sich abzuschotten von Leid und aber auch sich zu verschließen und nicht so viel nach außen zu geben, also für beides eigentlich.
Ja, was mir beim Lesen aufgefallen ist, dass die Figuren alle so gemeinsam haben, dass sie so überfordert sind auf eine Art und Weise, aber damit auch alleine bleiben. Ist das diese Abschottung, von der Sie sprechen?
Genau, also das ist so ein bisschen das Dilemma, in dem meine Figuren sind. Also einerseits haben sie das Gefühl, das Leben wird härter und es wird immer enger alles und sie müssen auf sich selbst schauen und können sich Empathie in dem Sinne nicht mehr leisten. Auf der anderen Seite streben sie aber schon nach Verbindung auch. Also sie sind allein, aber kommen aus diesem Alleinsein auch nicht raus. Also sie haben nicht das Wissen darüber, wie man sich verbündet mit anderen. Also zum Beispiel die Frauen, die ja tendenziell auch gegeneinander arbeiten. Einerseits haben sie das Gefühl, sie müssen sich abschotten. Andererseits sehen sie sich aber nach Verbindung und Gemeinschaft.
Im Roman gibt es ja ganz viele verschiedene Perspektiven. Also neben Sonja gibt es zum Beispiel den Prozessoptimierer Merkhausen, der arbeitet im Geflügelschlachthof. Dann gibt es die Ingenieurin Anna, die arbeitet an einer Software, die dieses Wooden Breast Syndrom automatisch erkennen soll. Es gibt einen afghanischen Geflüchteten Nassim, der seine Gedichte übersetzen lassen möchte von der Schriftstellerin Roshi. Und dann gibt es noch Justina, die ursprünglich aus Polen kommt und Merkhausen dann wiederum begegnet. Mhm. Das sind ja ganz schön viele verschiedene Perspektiven, die auch alle so einen relativ komplexen historischen Hintergrund mitbringen. Wie sind Sie denn da bei der Recherche vorgegangen?
Ja, das war eine Herausforderung. Also ich habe wirklich, kann man sagen, für jede Figur einen riesigen Rechercheaufwand betrieben. Mhm. Für Nassim habe ich mich natürlich sehr mit Afghanistan und der Situation Geflüchteter in Deutschland beschäftigt. Dann natürlich Justina, da habe ich mich sehr in das polnische Empfinden hinein recherchiert. Verschiedene Quellen habe ich da benutzt. Ich habe natürlich mit Menschen gesprochen. In Afghanistan war ich nicht, aber in Polen war ich, im Emsland war ich. Ich habe Bücher gelesen, Romane, aber auch Sachbücher. Also eigentlich alles, was ich so finden kann. Also im Grunde kann da wirklich alles hilfreich sein. Filme, aber vor allem natürlich auch Gespräche mit Menschen.
Ja, Sie haben es gerade angesprochen, Sie waren auch im Emsland vor Ort, wo der Roman ja spielt. Sie selber sind aber in Teheran geboren, in Köln und im Westerwald aufgewachsen, leben mittlerweile in Graz in Österreich. Wie sind Sie denn auf dieses Fleckchen Erde gekommen?
Ja, das ist auch für mich eigentlich lustig, weil als ich beschlossen habe, dass der Roman im Emsland spielen soll, war ich selbst noch nie im Emsland gewesen und hatte auch keine große Vorstellung. Als das konkret wurde mit dem Roman von Wooden Breast, wusste ich natürlich, okay, Wooden Breast, das wird wahrscheinlich irgendwie mit einem Geflügelschlachthof zusammenhängen. Und dann habe ich mir halt angeguckt, wo die großen Betriebe sind, weil ich wusste eben, ich möchte wirklich einen sehr, sehr großen Betrieb haben. Und die sind halt eben in Niedersachsen. Und dann habe ich, Niedersachsen ist für mich auch so ein bisschen unbekanntes Land. Und im Emsland gibt es auch Geflügelindustrie. Und dann dachte ich erst, das ist die uninteressanteste Gegend Deutschlands. Und dann habe ich aber angefangen zu recherchieren und wie das dann so ist, man stößt dann doch immer auch auf interessante Geschichten und letztlich ist jede Region interessant.
Also Sie haben auch übers Emsland quasi dazugelernt in der Recherche.
Genau.
Heute Abend wird in Stuttgart der Peter-Horvath-Literaturpreis verliehen. Das ist ein Preis des Wirtschaftsclubs im Literaturhaus Stuttgart, der Autorinnen und Autoren würdigt, die sich in ihren Werken mit Themen des Wirtschafts- und Arbeitslebens auseinandersetzen. In diesem Jahr erhält Nawa Ebrahimi diesen Preis für ihren Roman Und Federn überall. Zuerst ist sie aber noch unser Gast für acht. Frau Ebrahimi, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Peter-Horvath-Preis.
Vielen Dank.
Es ist ja nicht Ihre erste Auszeichnung. 2021 haben Sie zum Beispiel auch den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen. Was bedeuten denn diese Auszeichnungen für Sie als Schriftstellerin?
Ja, sehr viel. Also zunächst einmal natürlich total schöne Resonanz. Also dass Texte etwas bewirken, anklingen, erklingen lassen beim Publikum, das ist natürlich schon mal total schön. Aber auch ganz konkret natürlich verbinden sich da Preisgelder mit und damit verbindet sich neue Freiheit, mehr Freiheit, dass ich mich auf die nächsten Texte und Manuskripte konzentrieren kann.
Der Peter-Horvath-Preis hat ja auch einen expliziten Fokus auf das Wirtschafts- und Arbeitsleben und Sie selber haben ja auch Volkswirtschaftslehre studiert, das Studium auch abgeschlossen. Ziehen Sie daraus denn auch noch Inspiration jetzt fürs Schreiben?
Inspiration ist vielleicht nicht ganz der richtige Ausdruck, aber es hat meinen Blick wahrscheinlich schon auch geprägt. Also ich glaube, mir ist vielleicht durch das Studium ein Ticken bewusster geworden, wie sehr die ökonomischen Verhältnisse unser Leben prägen und zwar auch bis ins Privatleben und sogar vielleicht möglicherweise bis in die intimsten Sphären. Und wie wichtig es ist, in Anreizen zu denken, ist, glaube ich, auch so etwas, was geblieben ist aus dem Studium. Und vielleicht so das Wichtigste ist, dass mir eigentlich kein Thema zu komplex ist. Also ich habe mich so gequält durchs Studium, dass ich heute eigentlich keine Scheu mehr habe vor schwierigeren Recherchen oder so. Also das sind wahrscheinlich so die, Dinge und einfach wirklich generell dieses, auch unsere Gesellschaft und unser Zusammenleben durch auch eine gewisse ökonomische Brille zu sehen.
Ja, Sie haben nach dem Studium ja erst als Journalistin gearbeitet, sich da auch mit Wirtschaftsthemen auseinandergesetzt und dann mit 37 haben Sie debütiert. Haben Sie davor einfach noch Themen gesammelt? Hat Ihnen die große Idee gefehlt oder haben Sie eigentlich schon immer geschrieben und dann kam einfach nur das erste Buch?
Also ich habe immer ein wenig geschrieben. Also ich habe immer mal wieder geschafft, so in Jahresabständen eine kürzere Geschichte zu schreiben, habe die dann auch eingeschickt bei Wettbewerben und hatte auch immer eine gewisse Resonanz. Das hat mich dann motiviert, weiterzumachen. Aber ich habe halt schon auch ganz gerne als Journalistin gearbeitet. Also der Druck war jetzt nicht so groß, dass ich unbedingt meinen Traum von der Schriftstellerei verwirklichen musste. Und es war dann eigentlich wirklich mit dem Umzug nach Graz. Da hatte ich dann ein Baby und keinen Job und keine Freunde in Graz. Da habe ich mich dann erstmals so wirklich hingesetzt und habe gesagt, jetzt schreibe ich endlich diesen Roman, den ich eigentlich 15 Jahre zuvor schon das erste Mal begonnen hatte. Aber ich habe halt nie dieses Tal durchschritten, in dem man sich halt wirklich mal über Struktur und Form und Erzählstimme und so Gedanken machen muss. Deswegen war es immer wieder liegen geblieben.
Ja, in Ihrem Buch Und Federn überall, also dem neuen Roman, aber auch in Ihren bisherigen Arbeiten spielt ja Herkunft eine große Rolle, Identität. Warum sind denn diese Themen für Sie so erzählenswert? Also war das auch ein Anreiz für Sie, dann sich hinzusetzen und loszuschreiben?
Ja, ich denke schon. Also gerade das Debüt oder gerade die Anfänge des Schreibens sind ja sehr oft noch sehr nah dran an der eigenen Biografie. Mhm. Also ich glaube schon, dass es immer irgendwelche tieferen eigenen Konflikte sind, die einen dazu drängen, oder ich rede mal jetzt nur von mir, die mich dazu drängen zu schreiben. Und bei mir war es sicher, also ursprünglich sicher, diese Suche nach Zugehörigkeit und Identität und Selbstverortung. Auch das Bedürfnis, ein positives Selbstbild, also nicht dieses zwischen zwei Kulturen und keine echte Deutsche, keine echte Iranerin. Also das war immer so ein von Mangel geprägte Selbstdefinition. Aber es war schon auch, glaube ich, der Versuch zu schreiben, war auch so ein Bemühen darum, ein positives Bild, ein positives Verständnis von meiner Situation zu finden. Und ich glaube, ich habe mich so ein bisschen vielleicht da geweitet oder vielleicht den Begriff von Identität geweitet, weil letztlich beschäftigen wir uns ja alle auch mit der Frage, wer bin ich? Mhm. Also das ist einfach universell in gewisser Weise und deswegen wird das auch immer irgendwie Thema sein für mich.
Und was war das dann für ein Gefühl, als Sie das erste Mal dann quasi einen Text fertig geschrieben hatten, den vielleicht auch anderen Menschen gezeigt haben?
Ja, das ist eigentlich immer so ein bisschen ein ähnliches Gefühl. Also einerseits ist es schön, was abgeschlossen zu haben und einen Text vor sich liegen zu haben. Aber mit der Veröffentlichung kommen dann schon auch noch andere, gemischtere Gefühle hinzu. Nämlich schon auch ein bisschen dieses, okay, ich gebe da jetzt wirklich was preis, ich gebe das frei für ein möglicherweise sehr großes Publikum. Ich gebe nicht nur den Text preis, ich gebe auch ein bisschen was von mir preis mit dem Text. Und also das ist etwas, was ich mich schon oft frage, das Schreiben an sich befriedigt mich ja schon so, wieso kann ich es eigentlich nicht dabei belassen? Wieso muss ich es dann auch noch veröffentlichen? Also scheinbar geht es mir dann schon auch darum, Resonanz zu erzeugen. Oder ich glaube, es geht letztlich darum, mit einem Text auch sich mit anderen Menschen zu verbinden, weil die lesen den Text, der meinem Kopf entsprungen ist und das löst in ihren Köpfen wiederum was aus. Also das ist irgendwie auch so eine Resonanzkette und ich glaube, letztlich geht es auch ein bisschen darum, aber natürlich kann es auch negative Resonanz sein.
Und haben Sie manchmal dann das Gefühl hinterher, dass Sie zu viel von Ihren eigenen Gefühlen und Gedanken reingegeben haben?
Nee, das wäre müßig, weil ich kann ja nur für mich in irgendeiner Weise wahrhaftige Texte schreiben, wenn ich mich auch wahrhaftig mit mir auseinandersetze. Und das heißt, ich gebe immer etwas preis. Also es kann irgendwie gar nicht anders gehen. Ich muss ja etwas reingeben von mir, was mich auch wirklich umtreibt. Wenn ich einen Text schreibe über etwas, was mich nicht wirklich interessiert, dann wird das auch, glaube ich, nirgends Anklang finden.
Die Autorin Nawa Ibrahimi war das. Sie war unser Gast vor acht. Ihr neuester Roman Und Federn überall ist im Luchterhand Verlag erschienen. 352 Seiten ist er lang und kostet 24 Euro. Danke fürs Gespräch.
Danke Ihnen.